Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. In der heutigen Folge steht mir ein jüngerer Ofenbauer aus meiner Nachbarschaft Rede und Antwort. Daniel Ickeroth aus Münster. Mit seinen 34 Jahren engagiert er sich bereits als stellvertretender Innungsobermeister. Er äußert Verständnis für ältere Ofenbauer, die ihr Engagement für den Ofenbau zurückfahren, und hält es für die Aufgabe der Jüngeren, sich vermehrt zu engagieren und den Ofenbau als lebendiges Handwerk zu erhalten. Ja, ich befinde mich in der Ausstellung von Daniel Ickeroth, Ofenbaumeister in Münster. Hallo Daniel.
Hallo Andreas, schön, dass ihr da seid und danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du die Einladung sofort angenommen hast. Wir haben uns ja mal in einem Meisterkurs kennengelernt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht kannst du uns einfach mal deinen Werdegang zum Ofenbaumeister schildern. Wie ist das gekommen?
Sehr gerne. Tatsächlich, ich fange mal ganz am Anfang an, wie ich überhaupt zum Ofenbau gekommen bin, weil damit hat das alles so ein bisschen begonnen, dass mein Patenonkel letztendlich einen Ofen gekriegt hat.
Okay.
Wie das dann so in der Realschule ist mit 15, hast du keine Ahnung, was du machen willst. Und der sagte dann, guck mal hier, ich habe gerade einen Ofen gekriegt, geh doch mal zu demjenigen, der den gebaut hat, okay, und schau dich da mal um, ob das nicht was für dich wäre. Dann habe ich dann Praktikum in meinen Ferien gemacht.
Ja.
Und eine Bewerbung quasi und hatte dann eine Ausbildungsstelle.
Cool.
Hab dann ein paar Stationen durchgelaufen tatsächlich nach der Ausbildung. Okay. Also die Ausbildung komplett da gemacht, war dann ein Jahr in dem gleichen Betrieb, aber im Hochbau unterwegs.
Ah, okay.
Genau.
Wo hast du die Ausbildung gemacht, wenn ich fragen darf?
In Dülmen bei einem Ofenbauer, der aber hauptsächlich halt Hochbau gemacht hat und dann eine Person im Ofenbau hatte, wo ich dann die ganze Zeit mitgelaufen bin.
Ja, ja, ja.
Genau, und das hat dann halt dazu geführt, dass ich dann in den Hochbau musste.
Okay.
Auf der einen Seite natürlich sehr viel gelernt, aber auf der anderen Seite hat mir das dann auch so ein bisschen die Lust genommen in dem Moment, weil ich sag mal so bei Minusgraden, Eisenknüppen ist dann halt schon was anderes, als so schön warm irgendwie einen Ofen zu bauen.
Ja.
Bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen.
Okay.
Hab nochmal versucht, mein Fachabi nachzumachen, wo ich dann nach 2 Monaten gemerkt habe, dass ich da wohl nicht der Typ für bin. Genau, und bin dann zu verschiedenen Ofenbauern gegangen letztendlich.
Ja.
Habe dann meinen Meister gemacht, letztendlich in Münster. Ja. Unter anderem in deinem Kurs. hab dann danach nochmal bei zwei anderen Ofenbauern mir das angeguckt.
Ja.
Einen relativ kurz nur gewesen. Das passte menschlich nicht so richtig zusammen.
Kann ja manchmal so sein, ja.
Genau, und bin dann nochmal weitergegangen. Tatsächlich zu einem Kumpel aus dem Meisterkurs.
Ja.
Der in der Nähe von Heilbronn sitzt.
Okay.
Und hab da 3 Monate nochmal als Geselle gearbeitet, was mich nochmal richtig nach vorne gebracht hat, weil da ja doch ein bisschen anders noch gebaut wird und auch auf andere Sachen Wert gelegt wird.
Ja, ja. Also hast du eigentlich überall nochmal ein paar Eindrücke geholt für deine eigenen Geschichten dann.
Genau, richtig. Ja.
Ja, ja, ja. Aber war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du dich selbstständig machen wolltest?
Noch nicht so richtig.
Okay.
Also tatsächlich bei dem einen, oder weswegen ich den Meister gemacht habe, war halt so der Grund, wo ich mir gedacht habe, ja, da ist jetzt ein Chef.
Ja.
Der ist ganz nett und mit dem verstehe ich mich gut.
Ja, ja.
Aber in Fachgesprächen habe ich manchmal das Gefühl, dass ich vielleicht schon ein bisschen weiter bin.
Okay.
Und dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du denkst, okay, wie willst du weitermachen? Ja, ist das Richtige für dich? Oder willst du vielleicht halt doch mal nochmal in eine andere Richtung gehen?
Ja.
Halt Richtung Selbstständigkeit zum Beispiel. Als ich dann aber nach Heilbronn gegangen bin, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist die letzte Station, danach mache ich mich selbstständig.
Okay.
Sondern der Kumpel aus der Meisterschule hat mir sehr viele Einblicke in seinen Betrieb gegeben und unter anderem halt nicht nur in das Bauliche, sondern ich durfte dann auch mal mit ins Büro, wo mir so ein paar Sachen gezeigt wurden. Und der Klaus, der ist jemand, der mich dann auch so ein bisschen in die Richtung gestupst hat und gesagt hat, du packst das auf jeden Fall, mach dich mal selbstständig, das ist mit Sicherheit der richtige Weg für dich.
Ja,
dann habe ich noch, während ich bei ihm war, hier in Münster angefangen, quasi alles vorzubereiten, mit Gewerbeanmeldung etc.
Okay. Hast du, du hast ja jetzt eine Ausstellung hier, hast du die direkt geplant oder ist das dann später gekommen?
Nee, tatsächlich habe ich angefangen, ganz klassisch eigentlich, wie man es kennt, außer Garage.
Ja.
Also ein kleines Lager in der Garage,
ein
noch kleineres Büro im Dachgeschoss.
Okay.
Genau, wo dann die ersten Kunden tatsächlich auch auf so einer Couch vor so einem kleinen Couchtisch gesessen haben und nicht irgendwie an einem Beratungstisch oder ähnlichem.
Okay.
Genau, und bin dann so ein bisschen größer geworden, habe dann in der Anfangszeit eigentlich erst viel als Subunternehmer gemacht.
Ja.
Und bin dann über dieses Subunternehmen, Nehmerdasein letztendlich, auch irgendwann wieder nach Ochtrup gekommen, zu einem Kumpel auch wieder aus der Meisterschule, mit dem ich mich auch mittlerweile sehr gut verstehe. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen so weiterentwickelt, dass der Kumpel dann irgendwann bei mir angefangen hat.
Okay.
Und dass wir gemeinsame Jahre hatten,
ja,
wo er mich auch, muss man auch fairerweise sagen, sehr gut unterstützt hat und mir auch nochmal so ein bisschen andere Einblicke gegeben hat, mich vielleicht auch manchmal wieder ein bisschen geerdet hat, was vielleicht auch nicht verkehrt ist, wenn du da jemanden hast, der dich ein bisschen erdet in der Anfangszeit.
Ja.
Genau, und dann habe ich nach 3,5 Jahren quasi hier diese Location gesehen als Mietobjekt letztendlich, hab mir das angeschaut, tatsächlich damals auch mit Nils zusammen, mit dem Kollegen, der dann bei mir war, dann sind wir an dem gleichen Abend, war es glaube ich noch, nach Hamburg gefahren, da bei Peter Jensen auf die Messe zu gehen, auf die Hausmesse, und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich hätte ganz gerne die Ausstellung und würde das ganz gerne nutzen, das Gebäude.
Ja.
Und so kam das, dass wir dann hier
die ist ja als toll sind. Gestaltet. Habt ihr da viel Arbeit reinstecken müssen oder sah das am Anfang schon so aus?
Hier war vorher ein Brautmodegeschäft drin.
Okay.
Genau, also hier gab es Brautmode und Abendkleider.
Ja.
Und tatsächlich von dem Grundstock, wie es war, also mit Böden etc., das war alles so drin.
Okay,
gut, Brautmode hat jetzt natürlich relativ wenig mit Ofenbau zu tun. Das heißt,
feierlich.
Das stimmt natürlich wieder, ja. Aber so roten Teppich hier drin und so weiter war jetzt nicht so meins, sag ich mal.
Nachvollziehbar.
Genau, das heißt, wir haben dann schon ordentlich rumgerödelt, haben einige Sachen rausgeschmissen und dann angefangen, hier halt alles aufzubauen.
Ja.
Das war genau mit dem Bereich, wo Corona anfing.
Also
wir haben zum 1.4.2020 hier gemietet.
Ja,
ja. Genau, wo du dir am Anfang gedacht hast, oh, jetzt hast du so einen Klotz am Bein, ob das alles gut geht.
Ja.
Weil ja dann im April quasi auch das eigentlich gestartet hat mit Lockdown.
Mhm.
Das heißt, ich musste Nils eine Bescheinigung ausstellen, dass er überhaupt fahren darf.
Ja, kenne ich.
Ne? Genau. Ja. Und dann haben wir aber eigentlich die Zeit quasi genutzt und haben hier innerhalb von einem Monat schon den Großteil aufgebaut gehabt.
Okay.
Von den Sachen, wie es dann damals hinterher ausgesehen hat.
Ja.
Seitdem ist natürlich wieder einiges passiert nochmal.
Ja.
aber war schon eine spannende Zeit, in die wir da reingestartet sind.
Glaube ich. Im Nachhinein, könntest du dir vorstellen, heute ohne Ausstellung zu arbeiten?
Schwierige Frage tatsächlich, weil, um so ein bisschen auszuholen, letztes Jahr waren wir tatsächlich, haben ich insgesamt 4 Mitarbeiter. Mit 4 Mitarbeitern bin ich der Meinung, brauchst du eine Ausstellung? Das geht dann nicht mehr ohne.
Ja.
Jetzt bin ich aber gerade auf dem Weg, dass ich eher sage, ich möchte wieder kleiner werden und habe damit auch quasi angefangen.
Ja.
Also aktuell sind es noch 2 Mitarbeiter.
Okay.
Und davon wird perspektivisch noch mal einer studieren gehen,
okay,
der mein Cousin ist.
Ja. Kann man das fahren, ja.
Okay. Ja, da muss man den ziehen lassen, ohne versuchen, den irgendwie hier zu halten.
Ja, ja, ja.
Das heißt, wir werden dann perspektivisch irgendwie kleiner, noch deutlich kleiner werden. Ich glaube, dann kannst du theoretisch das auch ohne Ausstellung schaffen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass ich eine habe,
okay,
weil häufig dann, also wir sind im ersten Termin ganz viel bei den Kunden vor Ort. Im Zweitermin, der nicht immer, aber häufiger mal stattfindet, wollen die Leute aber dann doch irgendwie auch mal anfassen und einmal sehen, wie sieht das Gerät aus oder zumindest der Hersteller, der da angeboten wurde.
Ja.
Von daher finde ich es eigentlich schon ganz schön, eine Ausstellung zu haben. Ob man die zwangsläufig braucht oder ich die zwangsläufig bräuchte, würde ich mit eher tendenziell Nein beantworten,
okay,
weil du ja auch immer wieder irgendwie ein Gerät im Lager stehen hast, dass du den Leuten das auch am Gerät zeigen kannst, was im Lager steht. Aber ich sag mal, in so einer Atmosphäre hier verkauft sich leichter als in einer Garage.
Also man fühlt sich schon sehr wohl hier, kann ich nicht anders sagen.
Ja,
ne? Danke schön. Auch ein Feuer, also ist schon schick gemacht. Und ich sag mal, du zeigst ja auch einiges an Materialien und unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Insofern, ich glaube, dass es einfacher ist, sowas dann auch hochwertig zu verkaufen.
Definitiv.
So, du sagst, machst das, glaube ich, nicht unabsichtlich, dich ein bisschen zu verkleinern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig.
Warum machst du das?
Tatsächlich habe ich letztes Jahr gemerkt mit 4 Leuten, was da sich drehen muss, dass das eigentlich für mich am Ende des Tages viel mehr Stress bedeutet hat als Entlastung. Weil du eigentlich nur noch am Fliegen bist und geguckt hast, wie kriege ich Aufträge ran, damit du wirklich auch so viel Arbeit hast, dass du die Leute alle beschäftigt hast.
Ja.
Das waren nicht 3, es waren nicht 4 Leute, die im als Monteure unterwegs waren, sondern es waren 3 Leute als Monteure und einer, der im Büro mit unterstützt hat, mit einem jemanden, der da vielleicht ein bisschen mehr Entlastung geschaffen hätte im Büro,
okay,
um es auch positiv auszudrücken, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber ich sag mal so, wir waren ein sehr, sehr junges Team, derjenige war auch sehr jung und da fehlte vielleicht dann auch einfach ein bisschen Erfahrung, von daher war es dann einfach schwierig, den so einzuarbeiten, dass das dann auch wirklich adäquat geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, ist ganz witzig, weil also mir ist das früher auch mal so gegangen, dass ich dann auch, dann hatte ich noch eine Filiale und dann war ich ganz froh, das doch ein bisschen kleiner zu machen und der, also es ist jetzt nicht so, dass man dann auf einmal am Hungertuch nagt und doch das Drumherum ist einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen handelbarer. Man ist dann doch, wenn du größer wirst, bist du darauf angewiesen und musst irgendwelche Aufträge manchmal annehmen, die du eigentlich gar nicht machen möchtest, weil du vorher weißt, dass da auch Ärger mit drin steckt.
Das war leider auch teilweise der Fall, genau, richtig. Ja. Wo du dann eigentlich genau nicht hin willst.
Genau,
dass
das
du
vorher schon ein Bauchgefühl, wo du sagst, nee, für den möchte ich eigentlich nicht arbeiten oder so. Aber ja, genau, das also von daher fand ich das jetzt gerade ganz interessant, dass das doch sich wiederfindet.
Dass es nicht nur dir so ging, sondern wahrscheinlich doch auch relativ vielen so gehen könnte.
Ja, ich sag mal, wir haben es ja auch hier auch Münster oder Ähnlichem schon mal gesehen, wo es dann Geschäfte gab, die zig Filialen hatten, die dann doch alle irgendwann ist doch wieder das Haupthaus geworden.
Ja, ich glaube auch, dass das, also dass wir auch in einer Branche sind, wo das mit mehreren Filialen schon echt schwierig ist, weil wir sind ein sehr besonderes Gewerk. Ne? Es ist nicht irgendwie Bäder oder irgendwie Elektrik oder was, wo du halt sagen kannst, ja okay, es gibt die Serie und du kannst dir das da angucken und wir verbauen das dann irgendwie überall gleich, mehr oder weniger, sondern es ist ja schon sehr, sehr, sehr individuell, was wir machen.
Ja, also ich sag mal, im Bereich des Kaminofens mag es noch funktionieren, aber spätestens, wenn es in den individuellen Bereich geht, dann, also habe ich auch die Erfahrung, ich habe am Anfang mich selber eigentlich gar nicht auf der Homepage präsentiert. So ganz hinten irgendwie unter über uns, bla bla, war ich ganz unten mal ein Bild von mir abgebildet.
Ja.
Und dann kommen Leute hin, ah, ich habe sie im Internet schon gesehen. Und so, okay, woher? Aber die Leute gehen da rein und die verbinden unser Handwerk mit dem Handwerksmeister.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt so genau der Punkt, weswegen dann eine Filialbildung auch schwierig ist. Entweder musst du dann jemanden haben, der top ist, der aber auch ordentliches Geld verdienen muss, und oder du hast jemanden, der halt nicht top ist, und dann kannst du das Ding auch wieder zumachen.
Ja, richtig.
Also das war zumindest meine Erfahrung damals. Insofern habe ich mich dann auch wieder davon getrennt. Aber ja, genau. Geschäftsfelder, du hast im Prinzip alles hier stehen. Glaube ich. Ich habe jetzt nichts gesehen, was du nicht hast. Gaskamin hast du, Kaminöfen hast du, Heizkamine hast du, Speicheröfen. Gibt es ein besonderes Augenmerk in bestimmten Bereichen, wo du am meisten tätig bist und was du mitmachen musst, weil du, obwohl du es vielleicht nicht möchtest?
Ja, tatsächlich versuche ich genau diese Bereiche auszusparen.
Ja.
Zum Beispiel Pelletöfen.
Okay.
Die stehen hier nicht, weil ja, ich stimmt. da kein Fan von bin. Ja. Ich will Emotionen verkaufen in erster Linie. Und das finde ich halt bei so einem Pelletofen schwierig, Emotionen zu verkaufen.
Ja.
Vielleicht aber auch, weil ich dem einfach nicht so positiv entgegenblicke, was zum Beispiel ein Flammenbild etc. angeht. Von der Technik her macht das mit Sicherheit manchen Leuten leichter.
Mhm.
Ich finde es auch vollkommen okay, wenn jemand sowas im Keller hat.
Ja.
Aber für mich ist das halt immer noch der Bereich Pellet, gehört für mich eigentlich nicht in Wohnzimmer, sondern halt in dem Bereich, wo ich halt wirklich damit heizen kann und möchte, ist das vollkommen okay, aber ja, unsere Öfen sind ja nicht nur zum Heizen da, sondern auch viel, um Emotionen zu transportieren, Gemütlichkeit zu transportieren, ja, und deswegen ist es schon so, dass ich schon gucke, wo ich auch selber Bock drauf habe, das mache ich. Nichtsdestotrotz hast du natürlich auch irgendwann mal was dabei, wo du sagst, ja, ist nicht hundertprozentig das, was ich jetzt cool finde. Wir haben gerade im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wasserführende Geräte finde ich zum Beispiel nicht so cool aus verschiedenen Gründen. Ist was, was man immer mal wieder macht, aber nichts, wo ich mein Augenmerk drauf legen würde. Deswegen zeigen ja auch keine wasserführenden Geräte. Nichtsdestotrotz können wir sie.
Ja, ich sag mal, rein technisch oder optisch unterscheiden die sich ja nicht zwangsweise vom normalen Ofen. Das kann man ja heute mit der Wassertechnik so integrieren, dass man es gar nicht sieht eigentlich. Ne?
Richtig, ja.
Ich bin jetzt erschrocken, wie ähnlich wir uns teilweise sind. Ich habe vor 3 Jahren auch die Pelletöfen komplett rausgeschmissen, weil ich so die Schnauze voll hatte.
Es bedarf sehr viel Service, es bedarf sehr viel Wartung, was, glaube ich, viele unterschätzen und was viele vielleicht aber auch gar nicht so richtig mitverkaufen.
Genau.
Weil das ist was, Pellets musst du eigentlich einen eigenen Servicetechniker haben.
Ja, das ist ja, ich sag mal, der Weg zu den Pellets ist ja dann eine Heizung.
Ja.
So, und eine Heizung, da erwarten die eigentlich 24/7, wenn was nicht funktioniert, muss jemand rauskommen und das Ding reparieren. Beim Kamin kann ich immer noch sagen, zieh die Aschenlade raus, dann funktioniert er doch noch. Oder leg die Tür an, keine Ahnung, da gibt es immer Möglichkeiten, aber wenn ich beim Pelletofen die Tür anlege, geht er aus.
Ja.
Also genau das war dann halt auch, und ich sag mal, dafür war in unserem Bereich die Nachfrage auch zu gering. Und wenn ich dann ständig mich schulen lassen soll, um da Firm zu sein, für, keine Ahnung, keine 10 Öfen im Jahr, dann rentiert sich das einfach nicht. Also das war dann letzten Endes auch eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, nee, natürlich, seitdem ich sage, ich mache sie nicht mehr, fragen mehr Leute nachgefühlt als vorher, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch immer ganz froh, jetzt sagen, nee, jetzt habe ich eine klare Linie und lass es raus und fertig.
Ja.
Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Auf deiner Homepage suchst du einen Customer Service. Das ist gemein, ne? Aber ich als alter Mann, ist das ein Verkäufer?
ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist über Instagram, kann es sein, dass es nicht bei uns auf der Website ist.
Auf der Homepage?
Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Ich habe es nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Ich habe es nochmal, weil eigentlich soll es da nicht mehr stehen.
Okay.
Also, letztendlich, aktuell bin ich ganz ehrlich, suche ich niemanden.
Ja,
wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wo ich sage, die musst du wahrnehmen, dann ist das noch was anderes. Aber ich suche aktiv aktuell nicht. Das war eigentlich so der Versuch tatsächlich, jemanden zu finden, der halt eben nicht nur Büro kann, sondern der im besten Fall ein gewisses Hintergrundwissen hat.
Ja.
und dann so Kleinigkeiten auch nochmal selber eben abfahren kann. Da ist eine Lederlu kaputt, fahre ich hin, guck, was daran kaputt ist. Da ist irgendein eine Einstellung bei einer ERS zu machen, fahre ich hin und sag hier, übernimm du das, fuchs dich da rein, schul dich vorher und dann kannst du das machen. Also jemanden, der im Büro vorrangig ist, aber dann halt auch Kleinigkeiten für mich erledigen kann, wo zwangsläufig nicht irgendwie der, ich sag mal, der Chef gesehen werden muss. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich versucht habe, jemanden zu kriegen. Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich für mich im Vorfeld schon überlegt habe, wenn wir eine Bürokraft kriegen, die 40 Stunden oder eine Vollzeitstelle bei uns will, auch da das komplett auszufüllen, eine 40-Stunden-Woche für jemanden rein mit Bürotätigkeiten, hatte ich Respekt vor, sag ich mal.
Okay.
Und deswegen habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wäre eigentlich schön, jemanden zu haben, der auch so ein bisschen Verständnis davon oder der ordentlich Verständnis davon hat und ein bisschen was abnehmen kann an Kleinigkeiten, die da vielleicht gemacht werden müssten.
Okay. Dann hat auch der alte Mann das verstanden. Du hast ja hier einiges an Herstellern auch mit dabei. Gibt es welche, wo du sagst, da arbeite ich besonders gerne mit? Oder also?
Jein. Also ich sehe das ein bisschen so, es gibt verschiedene Hersteller, die in verschiedenen Bereichen sehr stark sind.
Ja, okay.
Und deswegen habe ich halt verschiedene Hersteller und letztendlich ist aber nicht einer, wo ich sage, mit dem mache ich ganz besonders viel, besonders gerne, sondern ich mache mit verschiedenen Herstellern verschiedene Sachen besonders gerne.
Okay.
Genau.
Ne, also du suchst dir quasi die Rosinen raus von dem Hersteller und die nimmst du dann vor allen Dingen.
Das ist das Gute, dass wir das so machen können. Ja, genau.
Ja, ich meine, es gab ja mal Versuche von Herstellern irgendwie da reine eigene Studios draus zu machen. Habe ich mich damals auch gegen gewehrt. Fand ich auch immer ganz gut, da frei entscheiden zu können.
Das ist für mich auch letztendlich kein richtiges Geschäft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn jemand mir diktieren will, was ich machen soll, dann ist der bei mir falsch. Das ist ein Bereich, wir können gerne zusammenarbeiten, aber nicht irgendwie, dass mir jemand vorgibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann brauche ich mich nicht selbstständig machen, wenn ich mir dann wieder einen vor die Nase setzen lasse, der für mich dann entscheidet, was hier stehen darf und was nicht.
Da ist was dran, definitiv, ja. Du bist mittlerweile stellvertretender Obermeister der Innung in Münster. Warum? Langeweile gehabt, oder?
Nicht wirklich.
Nein.
tatsächlich bin ich irgendwann in die Innung gegangen, weil ich halt gedacht habe, so das Eigenbrötler-Dasein, wo ich nur auf mich gucke, könnte ein bisschen erweitert werden und man guckt, dass man ein bisschen was für die Branche tut. Hab gedacht, wäre eine ganz gute Idee, das bei der Innung zu machen, mich damit einzubringen, aber natürlich auch ein Stück weit irgendwo Vorteile von der Innung zu ziehen. Bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wenn du was erreichen willst, kannst du nicht nur in der Innung sein, sondern dann musst du auch in irgendwie die Position kommen, wo du was erreichen kannst vielleicht. Und was mich halt so ein bisschen genervt hat und auch immer noch nervt, ist tatsächlich, dass das Ganze so ein bisschen eingeschlafen ist. Also ich glaube, da hat jede Innung mit zu kämpfen, dass wir da tatsächlich große Probleme damit haben, dass eigentlich eine Innung da ist, aber es eigentlich nichts wirklich Vorantreibendes passiert, sagen wir mal so. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, wäre schön, wenn ich irgendwie in den Vorstand mit reinkomme. Um vielleicht auch ein bisschen was antreiben zu können.
Ja.
Das ist das, was ich gerade so ein bisschen probiere.
Okay.
Versuche mich da deutlich stärker zu engagieren, versuche ein paar Sachen zu organisieren. Am kommenden Freitag ist bei uns die Innungsversammlung hier im Betrieb, wo wir uns mit den Schornsteinfegern zusammensetzen wollen, wo wir uns mit der Ofenakademie zusammensetzen wollen bezüglich Ofenführerschein, um das Ganze auch wieder ein bisschen attraktiver zu machen, um vielleicht auch ein Stück weit eine Schulungsmöglichkeit darüber zu generieren und um wieder ein bisschen mehr vielleicht auch zusammenzuwachsen. Das heißt, wir machen nicht nur hier die Innungsveranstaltung, sondern gehen danach auch noch weiter in die Altstadt, ja, okay. Was essen und gucken, was der Abend so bringt.
Ja, ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist halt so der größte Punkt, weswegen ich sage, ich bin in der Innung, oder bin jetzt in den Vorstand mitgegangen, ja, um wirklich auch ein bisschen wieder vorwärts zu kommen, weil ich einfach schon denke und sehe, dass wir in der Branche schon was tun müssen. Ich finde, auch nicht nur ein bisschen, sondern schon ordentlich was tun müssen. Ja. Nicht nur zukunftsträchtig, was halt irgendwie den Beruf angeht, sondern auch in verschiedensten Punkten, was auch Nachwuchsförderung angeht. Ich sag mal so, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir in der Branche ja auch ein nicht ganz so niedriges Durchschnittsalter haben.
Nee. Ja.
Klar, kann man jetzt auch sagen, okay, wir lassen das alles so laufen. Je weniger es gibt, umso mehr Arbeit für mich. Aber ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir auch eigentlich für alle Ofenbaubetriebe genug Arbeit haben, sodass wir schon gucken sollten, dass wir so viele wie möglich erhalten und nicht, dass da welche weggehen müssen oder den Laden aufgeben müssen, wenn es in die Rente geht.
Ja.
Damit wir auch eine breite, einfach Bandbreite haben letztendlich.
Ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat, aber vom Hersteller. Und da war es so, dass es im Osten oder so, in bestimmten Bereichen kaum noch einen Ofenbauer gab.
Ja.
Und das hat tatsächlich geführt, dass auch in den Bereichen die Nachfrage sinkt. Also weil die Leute gar nicht mehr sehen, kommen sie dann auch nicht mehr drauf. Also solange jemand da ist, ist die Nachfrage groß genug, gar keine Frage, um für jeden genug zu tun.
Ja.
Nur wenn halt das irgendwann ausstirbt, und die Gefahr sehe ich halt genauso, das ist, man spricht halt von einem lebendigen Handwerk, solange ausgebildet wird, sowohl bei Lehrlingen als auch bei Meistern.
Ja.
Und je weniger das wird, desto weniger ist ein Handwerk erhaltenswert.
Ja.
Und also ich sag mal, im schlimmsten Falle gehören wir dann irgendwann zum Gaswasserbereich oder sowas, und dann gibt es den Ofenbauer gar nicht mehr, und das wäre, glaube ich, eine Katastrophe.
Definitiv, sehe ich auch so. Ich sag mal so, mit Gaswasser haben wir auch nur wirklich sehr bedingt was zu tun, muss man ja fairerweise sagen. Auch wenn wir da irgendwie in den Bereich mit reingehören. Aber wie gesagt, wir verkaufen Emotionen, wir bauen Emotionen.
Ja.
Aber letztendlich sehe ich das ganz genauso wie du. Da wo halt noch weniger, sag ich mal, auch an Werbung vielleicht investiert wird, über irgendwelche Großflächenwerbungen, die ja auch mit angeboten werden, wenn das nicht genutzt wird, dann ist es definitiv auch so, dass in dem Bereich das teilweise ja auch kein bekannter Beruf mehr ist, was ja dann auch wieder dazu führt, dass wir halt eben so wenig Auszubildende haben.
Ja.
Das spielt ja alles zusammen, und letztendlich muss man einfach sagen, wer kennt den Ofenbau? Das ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil.
Ja.
Und gerade bei den jungen Leuten ist es ja nahezu unbekannt, muss man einfach sagen.
Ich sag mal, selbst unsere Kunden sind ja oftmals überrascht, wenn sie erfahren, dass das ein Ausbildungsberuf ist. Ne?
Ja.
Also,
richtig.
Da kann man einen Meister drin machen. So.
Ja. Und was haben sie dann gelernt?
Genau.
Ist halt immer die Frage, wenn sie Ofenbauer sind, was haben sie dann gelernt? Ja, Ofen und Luft heißt als Baumeister, bin ich. Ja, ist schwierig. Ja.
Was macht ihr sonst in der Innung? Ich sag mal, ihr seid ja dann wahrscheinlich das Glied in den nächsten Bereich, was auch Lobbyarbeit oder sowas betrifft. Seid ihr da auch dann entsprechend aktiv, oder?
Ich bin ganz ehrlich, im Moment passiert da relativ wenig.
Okay.
Klar, es ist natürlich ein Bereich, wo wir auf verschiedene Veranstaltungen auf verschiedene Veranstaltungen sind letztendlich. Natürlich auch ein Stück weit irgendwo der Bereich Richtung Politik hin, Kreishandwerkerschaft, in Kombination dann halt, dass man da Richtung Politik auch irgendwie mit unterwegs ist. Im Bereich natürlich in die anderen Handwerke mit rein, über irgendwelche Treffen, wo sich dann halt quasi alle Innungen treffen. Und letztendlich auch, klar, wieder in diesen SAK-Mitbereich, also Fachverband letztendlich, wo man so ein bisschen mit reingehört letztendlich. Eigentlich guckt man auch da, dass man irgendwie Verbindungen zu anderen Handwerken auch irgendwie knüpft. Ja. Nichtsdestotrotz ist es im Moment meiner Meinung nach, so wie ich es mitkriege, ich kriege natürlich vielleicht auch nicht unbedingt 100% alles mit, auch wenn ich es versuche.
Das ist alles ehrenamtlich, ne?
Genau, richtig. Aber wenn man dann halt so in andere Innungsbereiche reinguckt, guckt dir die Innungen der Schornsteinfeger an, das ist immer für mich das beste Beispiel.
Ja.
Die lachen uns natürlich aus mit dem, was wir an Mitgliedern haben, ja, zum ja. Beispiel, oder auch das, was wir an Arbeit da leisten, wenn man halt so mal mit den Jungs vom Schornsteinfeger oder auch mit den Mädels von dem Schornsteinfegerhandwerk, wenn man mal mit denen spricht, die machen das ja auch größtenteils ehrenamtlich und da kommen ganz andere Stunden zusammen als das, was wir halt haben. Ne? Wenn du jetzt guckst, dass die nächste Woche Freitag halt mit zwei Leuten hier auch wieder hinkommen aus Dülmen, die Schornsteinfeger. Ich glaube, da muss man nochmal ganz anders den Hut auch vorziehen, als das, was wir gerade machen. Aber ist ja eine Möglichkeit, eine Chance, da wieder hinzukommen, wenn wir uns jetzt auch selber wieder ein bisschen, sorry, in den Arsch treten und auch selber ein bisschen hochkommen und vielleicht auch selber wieder gucken, ein bisschen zu pushen.
Die Thementage Ofenbau, da bist du ja auch mit dabei.
Ja, freue ich mich auch sehr drüber, dass ich da Teil von sein darf.
Im Prinzip auch eine Sache mit den Innungen letzten Endes.
Ja.
Mir ist jetzt zu Ohren gekommen, dass das einige als Konkurrenzveranstaltung sehen zu Linstow oder Bad Tölz oder Titisee.
Okay.
Wie siehst du das? Es ist sehr überrascht aus, insofern hast du da.
Ja, also zum einen verstehe ich, also wenn ich ehrlich bin, so richtig verstehe ich nicht, was da eine Konkurrenzveranstaltung ist, weil wir machen es ja nicht an dem gleichen Tag zu einer anderen Veranstaltung, sondern wir machen es an einem freien Datum, sag ich mal.
Ja, eigentlich sogar ganz im anderen Bereich, ne? Die anderen sind ja eigentlich alle im Frühjahr, wir wollen es im Herbst machen.
Genau, richtig. Also, ganz bewusst uns ja auch für einen anderen Zeitraum entschieden, um es aufs Jahr irgendwie zu verteilen. Plus, das eine ist ganz oben, das andere ist ganz unten und in der Mitte ist nichts oder war jetzt lange Zeit nichts, so dass ich es nicht als Konkurrenzveranstaltung, sondern als Ergänzung sehen würde.
Ja.
Plus, ohne zu viel zu verraten vielleicht, aber wir versuchen ja auch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen.
Ja.
Ne, wir versuchen da ja andere Themen ein bisschen anzusprechen, im besten Fall vielleicht auch ein bisschen out of the box zu gucken, dass man so ein bisschen andere Stimmen noch mit reinholt, aus anderen Bereichen auch. Von daher sehe ich das nicht als Konkurrenz und wir haben auch, es ist ja doch gerade so, dass doch viele Leute es doch mitkriegen im Ofenbaubereich, sodass auch ich jetzt schon zwei, dreimal darauf angesprochen wurde, unter anderem auch von Herstellern, die wiederum zum Beispiel das Ganze sehr, sehr positiv sehen und genau das auch sagen, schön, dass es jetzt mal in der Mitte was gibt, also geografisch gesehen,
genau,
in der Mitte von Deutschland.
Ja.
Weil denen das teilweise auch tatsächlich gefehlt hat. Ne? Ja. Die haben gesagt, oben im Norden gab es was, unten Richtung Süden gab es was, aber diese Mitte war irgendwie lange ein toter Fleck, mehr oder weniger. Ich glaube, dass das eigentlich als Ergänzung gesehen werden sollte und nicht als irgendeine Konkurrenzveranstaltung. Das ist zumindest nicht unsere Intention.
Ja.
Wenn andere das so sehen.
Sag mal, so wie ich weiß, muss ja unser Innungsobermeister NRW, der Jens Hild, muss ja sowieso regelmäßig irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen für die Innung machen.
Ja.
Insofern ist es halt jetzt nochmal ein bisschen anders aufgezogen. Wie gesagt, ich sehe es auch so, wir haben hier eigentlich einen leeren Flecken, wo bisher nichts war.
Ja.
Sehe es eigentlich auch als Ergänzung zu den anderen Sortimenten.
Ja, definitiv.
Mal schauen. Gibt es denn besondere Ofenprojekte, Highlights, die du verwirklichen durftest, wo du sagst, das war mal was Besonderes?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat jeder mal so den ein oder anderen Ofen natürlich, wo er sagt, cool, das ist so once in a lifetime.
Ja.
aber tatsächlich ist es bei mir viel mehr, dass es nicht nur der Ofen ist, sondern das sind dann meistens ja auch Projekte, wo man einen tollen Ofen bauen darf, aber dann auch tolle Menschen dabei kennenlernt.
Okay.
Also zumindest bei mir ist es ganz viel so, die Projekte, wo ich wirklich dann sage, okay, das ist so das, was mir im Kopf bleibt als Highlight. Da sind dann auch wirklich Menschen hinter, also die Kunden, mit denen man wirklich sich auch sehr gut verstanden hat.
Ja.
Und ein Highlight war mit Sicherheit zum Beispiel Ende vorletzten Jahres, also Ende 2023, wo wir einen wunderschönen Kachelofen bauen durften.
Okay.
Wirklich komplett mit Kacheln, mit Eichensitzfläche davor.
Ja.
Das hast du hier in der Ecke in dem Ausmaß nicht mehr so großartig.
Ja.
Jetzt war es in Tecklenburg, wo es dann schon wieder ein bisschen bergiger wird,
okay.
Wo es auch zu 100% reinpasste.
Ja.
Und das war mit Sicherheit auch ein Highlight-Projekt.
Ja, ja.
Das sind Münster natürlich so Highlight-Projekte, wo es dann eher so in Richtung geht, okay, sehr prachtvoll.
Ja, 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 okay, architektonisch.
architektonisch ein Highlight, wo du dann zum Beispiel so eine komplette Anlage mit einer Großkeramik verkleiden darfst und sagst, okay, das ist dann irgendwo wieder ein Highlight, was dich optisch dann irgendwie sehr anspricht, wo dann aber auch da wieder tatsächlich bei mir Kunden hintergestanden haben, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und auch immer noch verstehe.
Ja, schon.
Und das macht das Ganze dann wieder, bringt das Ganze wieder auf eine emotionale Ebene. Und das ist halt das, was für mich immer ein Highlight ist. Wenn mich das Ganze wirklich auch emotional berührt, ist das natürlich noch was anderes, als so zu sagen, okay, was ein geiler Ofen, der sieht total klasse aus.
Du erzählst jetzt gerade viel von Keramik, jetzt in deiner Ausstellung, doch hinten habe ich was gesehen, aber so ganz viel hast du gar nicht hier, aber machst doch einiges an Keramik,
oder? Ja, Großkeramik.
Ja,
also
okay.
Wirklich, sage ich mal, Großkeramiken, genau, was jetzt irgendwie Sitzflächen angeht. Mhm. Ich unterscheide immer noch zwischen Großkeramik und Kacheln, weil Kacheln ist ja das eigentlich, das, was du ja noch relativ viel, glaube ich, versuchst zu machen.
Ich versuche es, aber also tatsächlich, wir haben auch eher so die waagerechten Flächen oder Passepartout oder so, aber so Vollkacheln ist mittlerweile sehr, sehr selten geworden, ja.
Genau, das ist dann halt, sind immer so die Highlight-Projekte, wo du sagst, okay, ich darf wirklich so einen kompletten Kachelofen machen. Ansonsten ist es sehr gelegentlich mit Kacheln, dass du halt mal, wie gesagt, eine Sitzfläche, mal eine Rückenlehne, ich sag mal, die Hersteller lassen sich ja auch eigentlich fast jährlich was Neues einfallen, weil die auch wissen, sie müssen was tun. Mit dann irgendwelchen Rückenlehnen in Lederoptik oder hast du nicht gesehen?
Sofa.
Genau, richtig. tatsächlich ist es bei uns eher hier in Münster und Umgebung dann eher die Großkeramiken, die dann teilweise auch in Küchen verbaut werden, wo du dann solche Sachen natürlich dann auch widerspiegeln kannst, wo du sagen kannst, okay, wir haben eine Küchenarbeitsfläche und haben am Ofen die gleiche Großkeramik verbaut zum Beispiel.
Ja, okay. Also würdest du schon sagen, dass die Kundschaft unterschiedlich ist, wenn du, ob du in Münster bist oder außerhalb?
Ich glaube, du kannst es nicht so pauschalisieren. Mhm. Also es gibt in Münster natürlich auch viele Leute, die ähnlich aufgestellt sind, sage ich mal, wie zum Beispiel in Lüdinghausen oder in Selm.
Ja, ja, ja.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du hier die vielleicht teilweise Projekte hast, die vielleicht auch aus finanziellen Gründen anders groß aufgezogen werden als dann zum Beispiel in Selm oder in Borg, in kleineren Gegenden, wo du dann vielleicht hier in Münster ja doch auch eine dichtere Besiedlung mit sehr wohlhabenden Menschen vielleicht hast.
Ja, ja.
Ja, also ich glaube, es gibt nicht das eine und das andere, sondern ich glaube, in beiden Bereichen gibt es mal so ein Projekt und mal so ein Projekt letztendlich.
Was hast du selber für einen Ofen?
Ich habe einen Kombiofen Richtung, ich sag mal, wie es früher ganz klassisch mit den Kachelöfen war.
Ja, ja.
Also ein Kachelofeneinsatz, Zugwerk hinter für die langanhaltende Wärme.
Ja.
Hab das große Glück, dass wir eine Art Galerie haben, sodass ich dann für den oberen Bereich das Ganze mit Gittern abdecke, wo ich dann die warme Luft in den oberen Bereich führen kann. So. Die eierlegende Wollmilchsau, ne?
Ja. Gibt's denn eine Ofenart, von der du sagen, das ist so dein Highlight oder das, was du am liebsten baust, oder bist du da relativ offen?
Ich bin da sehr offen, glaube ich. Für mich ist die passende Ofenart immer das, was zum Kunden passt.
Okay.
Das ist eigentlich für mich so, dass viele sagen natürlich, ja, Speicherofen. Mhm. Speicherofen ist natürlich die, muss man einfach fairerweise sagen, die geilste Wärme, die du kriegen kannst, weil es auch eine gesunde Wärme ist, die Strahlungswärme, die wir von der Sonne können, was ja nochmal ein zusätzliches Wohlfühlambiente einfach schafft. Nichtsdestotrotz passt es halt nicht bei jedem Kunden rein. Und deswegen bin ich da, versuche ich sehr offen zu sein für alle Bereiche und sage für mich halt nicht, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, sondern ich versuche einfach in alle Richtungen offen zu bleiben.
Quasi immer das Passende für den Kunden zu finden, wo du sagst, da Genau. Ist am besten mit aufgestellt.
Genau, richtig, ja.
Du hast ja eigentlich nur ausschließlich gute Internetbewertungen, habe ich gesehen, und auch nicht ganz wenige. Machst du da aktiv was, um die zu bekommen, oder laufen die alle hinterher?
Das wäre schön. ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich der menschliche Umgang mit den Leuten, was hinterher zu einer guten Bewertung führt.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind bei uns die vielen, für die ich sehr dankbar bin, guten Bewertungen. Häufig tatsächlich natürlich auch, weil ich die Leute nochmal anstupse.
Okay, also machst du schon aktiv.
Genau, wir verschicken unsere Rechnungen etc. In der Regel per Mail.
Ja.
Und dann kommt von mir häufig dann nochmal so ein Satz mit rein. Falls Sie Zeit und Lust haben, würde ich mich sehr über eine Google-Bewertung freuen. Und um das Ganze nochmal zu pushen und es dem Kunden einfacher zu machen, kommt halt nicht nur dieser Satz mit rein, sondern direkt der Link drunter, wo sie nur noch draufklicken müssen. Das heißt, wenn auch mal jemand keine Lust hat, eine Bewertung zu schreiben, haben aber doch manche dann die 3 Minuten Zeit draufzuklicken und 5 Sterne anzuklicken und dann wieder wegzugehen. Das ist so das, wie ich das versuche. Oder halt tatsächlich auch nochmal hinter beim Anheizen, wenn die Kunden neben dir stehen und sagen, super, wie es geklappt hat, wir freuen uns sehr. Wo man dann einfach sagt, wenn sie Zeit und Lust haben, würden wir uns freuen, wenn sie uns eine gute Bewertung schreiben. Ist einfach, glaube ich, in der aktuellen Zeit ganz wichtig, weil du darüber natürlich auch Sichtbarkeit irgendwo schaffst, was die Website angeht.
Ja, also ich sag mal, die Leute googeln halt heute, bevor sie irgendwo hinfahren, und wenn du dann, keine Ahnung, nur 3 Sterne hast, ich glaube, dann denken sie dreimal drüber nach. Also mir würde es bei einem Restaurant schon so gehen.
Ja.
Und ich dann überlege, naja, wenn die alle so sagen, das ist nicht so lecker, warum soll ich das jetzt auch noch ausprobieren?
Genau.
Also, ja, ich glaube, das wird halt immer wichtiger eigentlich, weil die andere Werbung in meinen Augen immer weiter runterfällt, wie Zeitung oder sowas.
Ja.
Kommt man nicht immer drum rum, aber der Nutzen, den man früher hatte, den zieht man halt heute nicht mehr raus.
Ja, definitiv. Also es hat sich sehr gewandelt, was das Werbemedium angeht, sage ich mal. Ist immer die Frage, ob man wirklich alles mitgehen muss. Ne? Auch so Instagram und irgendwelche anderen sozialen Plattformen. Muss ich da wirklich so aktiv sein? Und bringt es mir auch den Mehrwert, den ich hinterher haben will, weil das ist ja auch eine Sache, wo man immer gucken muss, ist ja auch alles mit Zeit verbunden oder mit Kosten oder mit Zeit und Kosten.
Ja, im schlimmsten Fall, ja.
Und das muss halt auch hinterher einfach hinterher wieder zurückkommen, sonst ist es halt nicht wirtschaftlich. Ne? Und das ist so.
Ich meine, wir beide waren ja auch schon mal auf der Baumesse. Wir sitzen jetzt gerade hier, während sie parallel stattfindet, sind beide nicht mehr da.
Durchaus richtig, ja.
Also, mir waren auch zu viele Ofenbauer da. Ich habe jetzt auch schon wieder gelesen, wir sind einige doch wieder vorhanden vor Ort.
Ja, ich war auch tatsächlich so ein bisschen, ich habe es auch gesehen und habe auch gedacht, okay, ist es doch ein Fehler gewesen, nicht hinzugehen. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn sich das jemand realistisch durchrechnet, dann ist es nicht das, oder an dem, was man es messen kann, ist es ja eigentlich nur an den Aufträgen, wo du genau weißt, die kommen von der Messe.
Ja.
Das ist so ein bisschen schwierig, das natürlich zu 100% nachzuvollziehen, aber
es ist ja
immer mit viel Kosten.
Viel Kosten und viel Aufwand.
Und viel Aufwand ist einfach
Und ich sag mal, für dich ist es jetzt wahrscheinlich noch schwieriger, wenn du hier in Münster bist. Kannten die mich sowieso oder ist es jetzt über die Messe? Ja. Manchmal ist es ja dann auch ein Gesamtpaket, was dann irgendwie beim Kunden ankommt.
Richtig, ja.
Insofern ist das sicherlich auch nicht ganz einfach nachzuvollziehen, und es ist ja auch nur eine bestimmte Menge da, und je mehr Ofenbauer da stehen, desto uninteressanter wird es letzten Endes. Aber die Kosten werden ja nicht geringer.
Richtig, ja.
Also, das war zumindest für mich der Beweggrund zu sagen, nee, dieses Jahr mache ich lieber einen Podcast mit dir.
Ja, freut mich sehr. Bin ich ganz bei dir. Ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Moment bildest du nicht aus, oder?
Ist richtig,
ja.
Im Moment ist es so, dass es einem doch extrem schwer gemacht wird, auszubilden von verschiedenen Seiten her.
Ja.
Von der einen Seite ist halt definitiv Auszubildende zu finden.
Mhm.
Wobei wir tatsächlich letztes Jahr wieder 2 Praktikanten hatten. Also jeder, der ein Praktikum machen kann, ist jederzeit herzlich eingeladen oder machen möchte. Aber selbst da ist es dann häufig so, die sind dann gut zufrieden. Häufig wollen die dann aber doch irgendwie nochmal studieren gehen. Das ist ja so der Punkt, wo wir seit Jahren oder wo wir jahrelang drauf hingearbeitet haben. Wir schieben alle Richtung Studium. Ich glaube, dass sich das ein bisschen wieder wandeln muss. Und ich glaube, dass es sich auch ein bisschen wandeln wird, wenn wir ein bisschen was dafür tun. Weil das Handwerk ja ein Stück weit auch meiner Meinung nach zumindest wieder attraktiver wird, was die Bezahlung angeht.
Ja.
Und das ist ja das, wo doch auch viel drauf geguckt wird. Nichtsdestotrotz ist es schwer, Auszubildende zu kriegen, zu finden, Auszubildende zu finden, die dann auch hinterher eine komplette Ausbildung durchziehen.
Ja, ja.
Weil auch da ist es ja immer wieder, dass die Leute dann irgendwann abbrechen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen uns was verloren gegangen in den letzten Jahren, wenn ich überlege und auf meine Ausbildung zurückblicke, gab es bei mir mit Sicherheit auch Momente, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt auch echt gar keinen Bock, dahin zu fahren. Nichtsdestotrotz habe ich es durchgezogen.
Ja.
Und ich glaube, das fehlt manchen im Moment, dieser Biss dann auch zu sagen, komm, es kommen auch mal Scheißzeiten, da muss ich jetzt durch.
Ja,
und dann kommen auch wieder gute Zeiten. Plus, dass es dann halt von der anderen Seite, was die Schule angeht, natürlich auch maximal schwierig ist. Ich glaube, da müssen wir noch eine gescheitere Lösung finden, als die, die es aktuell gibt.
Ja. Also du wärst generell bereit auszubilden oder nimmst auch, aber du hast halt im Moment nicht den passenden gefunden.
Wenn ich wir, wer dann?
Ja, okay.
Ne? Also muss man ja einfach sagen, die junge Generation muss doch auch gucken, eine junge Generation wieder vorzubringen, damit das Ganze weiterläuft. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn ein 60-jähriger Ofenbauer sagt, ich bilde doch jetzt niemanden mehr aus, ich habe da keine Lust drauf. Ich finde schön, wenn er es macht. Überhaupt kein Thema. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass der sagt, ich habe jetzt noch irgendwie 3 bis 5 Jahre, wenn es für mich gut läuft und dann kann ich das sein lassen. Kann ich verstehen, dass dann jemand sagt, okay, das tue ich mir gerade nicht mehr an. Auszubilden.
Ja, ja.
Wie gesagt, für die Branche wäre super, wenn das trotzdem machen würde.
Ja.
Aber da sehe ich dann halt auch irgendwo ein Stück weit die jungen Wilden in der Pflicht zu sagen, komm, wir müssen ausbilden. Ich bin jetzt seit 7,5 Jahren selbstständig und habe 2 Auszubildende oder hatte 2 Auszubildende. Der eine hat es gut gemacht, der andere hat halt abgebrochen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir da irgendwie eine adäquate Lösung finden müssen, wie es dann auch wieder sinnvoll ist und Spaß macht, auszubilden.
Ja, ich sag mal, sind eigentlich zwei Sachen, die ich sehe. Das eine sind halt die Rahmenbedingungen, die im Moment relativ schwierig sind, auch mit den Schulen, mit den überbetrieblichen Unterweisungen und dem ganzen Kram.
Ja.
Das andere, das sehe ich eigentlich relativ positiv, wenn ich ehrlich bin. Jetzt noch mit meiner Frau über die ganzen KI-Geschichten diskutiert.
Ja.
Und eigentlich sind die ganzen Berufe gefährdet, die so gehypt werden. Also die alle so toll, diese Büroberufe, ohne das jetzt abwertend zu meinen.
Ja.
Ich glaube, die müssen sich am meisten Angst machen vor der KI. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ein Ofenbauer auf der Baustelle durch KI ersetzt wird.
Ja.
Also ich glaube, dass dann auch wieder unsere Jobs interessanter werden, bevor die dann nichts haben, weil KI den Arbeitsplatz weggenommen hat oder so.
Ja.
Deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das Handwerk da auch dann wieder mehr gefragt wird.
Bin ich auch, definitiv. Und passend habe ich gestern tatsächlich mit einem Kumpel drüber gesprochen. Ich glaube nicht nur, dass die KI da mit reinspielt, sondern ich glaube, dass dieser extreme Hype, den es auf genau diese Berufe halt gegeben hat, mit alle müssen total im Netz präsent sein, alle müssen bei Social Media total präsent sein, hat ja dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele in den Bereich reingegangen sind.
Ja.
Und ich bekomme es aktuell in dem Bereich mit, dass da immer mehr gerade schrumpfen, komplett weg sind.
Ja.
Und der Kumpel, mit dem ich zusammengesessen habe, der ist in dem Bereich unterwegs, meine Frau ist in dem Bereich unterwegs. Ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Wandel gerade stattfindet, unter anderem aber auch teilweise, weil größere Wirtschaftsunternehmen, große Hersteller auch auf ihr Budget ganz anders wieder gucken auf einmal und sagen, ja, wir müssen was machen, aber wir pushen da keine Millionen mehr rein, sondern nur noch Tausende von Euros.
Ja.
Und teilweise gehen wir vielleicht sogar ganz weg und gucken, dass wir eine interne Lösung finden.
Mhm.
Ich glaube, da wird definitiv auch wieder ein Wandel stattfinden.
Ja. Ja, für uns wäre es gut.
Definitiv.
So rum. Ich habe für den Podcast auch eine Playlist gemacht.
Ja.
Gibt es irgendein Lied, das du mit dem Ofenbau oder dem Drumherum verbindest?
Tatsächlich, da ich ja deinen Podcast auch mir regelmäßig anhöre, war ich auf diese Frage vorbereitet,
okay.
Weil ich gedacht habe, ich komme niemals auf den Titel, wenn ich hier sitze.
Ja, ist meistens so.
Tatsächlich Ain't Nobody von Felix Jehn.
Okay.
Hat auch einen ganz einfachen Grund. Ja. Meine Frau war kurz nachdem wir damals zusammengekommen sind für ein Jahr in Amerika.
Aha.
Und in dieser Zeit waren die Wiesen bei Schmidt-Kaminer. genau, und wir haben da gefeiert, tatsächlich auch mit den Leuten aus dem Meisterkurs zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, nicht mehr im Meisterkurs, aber mit den Jungs haben wir uns da getroffen, unter anderem mit Colin. Da lief dieses Lied und deswegen verbinde ich das immer irgendwie mit dem Ofenbau tatsächlich.
Ja, cool, witzig. Ja, nehmen wir doch gerne mit auf. Wenn du jetzt vom Meisterkurs sprichst, hast du mit den Teilnehmern, habt ihr noch untereinander Kontakt oder ist das irgendwann auch ein bisschen eingeschlafen? Ich meine, ist auch ein paar Jahre her.
Ja, ist sehr eingeschlafen. Es gibt noch mal ein, zwei Leute, eigentlich vorrangig die Leute, mit denen ich sowieso zu tun hatte, weil ich da war.
Ja, okay.
Mit denen ich noch was zu tun habe, mit denen ich zwischendurch telefoniere, die ich zwischendurch auch treffe, also wie jetzt Nils zum Beispiel, weil er auch in Erinnerung ist.
Ja.
So
läuft man sich mal weg, ja.
Genau, richtig. Darüber haben wir noch Kontakt, ansonsten mit den anderen eigentlich nicht mehr. Ne? Man sieht sich vielleicht mal auf der Messe oder
genau.
So, aber ansonsten ist das Thema eigentlich sehr, sehr eingeschlafen.
Ja, ich glaube, dafür ist es dann auch ein bisschen weit gezogen. Aber es ist bei uns ähnlich gegangen damals, dass irgendwann verläuft sich das so ein bisschen. Man trifft sich mal, aber dafür ist die Branche klein genug, aber man hat halt nicht so viel miteinander zu tun. Ne?
Ja, ist ja auch, das muss man ja auch wieder sagen, dadurch, dass wir ja so eine kleine Branche sind und es so wenig Leute dann gibt, die auch den Meister machen, muss man ja auch sagen, kommen dann ja auch Leute wirklich aus dem halben Land hierhin nach Münster, um hier den Meister zu machen. Das heißt, du fährst ja nicht mal eben nach Hamburg, um Hallo zu sagen oder einen Kaffee zu trinken oder halt in den Süden runter oder wie auch immer. Deswegen hat sich das schon so ein bisschen zerstreut auch letztendlich.
Wie siehst du die Ofenzukunft?
Rosig. ja, also ich glaube, zum einen, dass wir aus wärmetechnischen Gründen um den Ofen gar nicht drum herum kommen in Deutschland. Zum anderen glaube ich, dass halt genau aus diesen angesprochenen Punkten, dass es einfach eine Gemütlichkeit ins Wohnzimmer bringt und auch eine gewisses Wohlfühlmoment reinbringt letztendlich, glaube ich, dass sich das auch der Deutsche nicht verbieten lässt.
Ja, okay.
Ne, also ist ja auch viel Verbotspolitik im Moment irgendwo ein Stück weit. Ich glaube, dass der Deutsche das in so Bereichen, wo es dann wirklich auch um Wohlfühlmomente geht, sich nicht nehmen lässt. Von daher glaube ich, dass wir noch lange Zeit Öfen bauen werden und dürfen. Und leider Gottes auch halt aus diesem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dass wir deutlich weniger Leute wahrscheinlich irgendwann oder deutlich weniger Betriebe in Deutschland haben werden, befürchte ich, dass da dann auch das sich viel mehr konzentriert auf die Ofenbauer, die dann überbleiben.
Ja.
Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das, ja, dass es für uns eigentlich relativ wenig Probleme geben wird, da irgendwie was aufrechtzuerhalten.
Ja. Deine eigene Zukunft? Ich meine, du bist ja jetzt schon in Erinnerung, Obermeister, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? So alt bist du auch noch nicht.
34,
was ein junger Spund. hast eine tolle Ausstellung. Gibt es noch irgendwelche Ziele, wo du sagst, das möchte ich so in den nächsten Jahren noch verwirklichen?
Ja, ist so ein bisschen schwierig. Also ich möchte nach Möglichkeit gucken, tatsächlich mich mehr zu engagieren, noch ein bisschen mehr zu engagieren, damit wir halt vorankommen in der Branche auch noch mal ein Stück weit, nach Möglichkeit da irgendwie was zu bewirken.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, ich habe eine kleine Tochter, muss man auch gucken, dass das Familienleben da nicht zu kurz kommt. Und
logisch.
Ich liebe und lebe den Ofenbau, aber ich lebe für die Familie.
Ja. Das ist schön ausgedrückt.
Das heißt, die Familie hat für mich auf jeden Fall Vorrang. Nichtsdestotrotz kann man ja gucken, dass man es kombiniert. Von daher, Ofen Zukunft oder für mich die Zukunft, versuchen irgendwie vorwärts zu kommen mit der Branche, nicht nur für mich, sondern für die Branche. Aber in dem Rahmen, dass es halt in allen Bereichen
Ja,
schön
absolut.
weiterläuft.
Super, ja, ein wunderschönes Schlusswort. Ich wünsche dir weiterhin genauso viel Erfolg und dass du da deine Ziele verwirklicht bekommst.
Vielen lieben
Und
Dank.
danke dir für das tolle Gespräch, Daniel.
Ja, ich danke dir auch und schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Bis dann, ciao.
Jung, engagiert und zukunftsorientiert. Ich glaube, diese Attribute beschreiben Daniel sehr gut. Vielen Dank für das interessante Gespräch in heimeliger Atmosphäre. Die Ausstellung von Daniel ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Dort wird alles gezeigt, ohne dass es sich überladen anfühlt. Für mich auf jeden Fall einen Besuch wert. Mehr über ihn findet ihr unter ofenbau-ickerott.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer die Bitte zu liken, teilen, folgen und was noch sonst so möglich ist. Bis zur nächsten Folge.